Willkommen zur Predigt. Wisst ihr, was es heißt, wenn etwas Paradoxes passiert? Ein Paradoxon? Das sind Dinge, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, die sich gegenseitig ausschließen. Viele Leute verhalten sich in der Weihnachtszeit genauso. Paradox. Denn sie bereiten alles auf die Ankunft eines besonderen Gastes vor. Das Haus wird geputzt und geschmückt, ein festliches Essen vorbereitet, die Tafel gedeckt, es gibt gutes Essen, guten Wein, festliche Kleider werden angezogen. Aber sie glauben es gar nicht, dass der König und Retter der Welt kommt. Böse könnte man sagen, das ganze Treiben ist völlig sinnentleert. Was soll das? Positiv könnte man sagen, oh, es ist ein vorbereiteter Ort. Oder eine leere Krippe, die gefüllt werden will. Dass Menschen immer noch gerne Weihnachten feiern, selbst wenn sie schon lange nicht mehr an Jesus glauben, das hat wohl etwas mit dieser tiefen Sehnsucht zu tun, die in jedem Menschen steckt, nach Frieden, nach Geborgenheit und Geliebtsein. Was wäre es doch schön, wenn es wahr wäre und es einen Gott gibt, der uns liebt und nicht vergisst, der schlussendlich das Leben zu einem guten Ende führt. Das sind die einen, die sich paradox verhalten. Dann gibt es die anderen, die sich paradox verhalten. Die glauben nämlich, dass Jesus der Retter der Welt ist und dass er das Ein und Alles ist. Aber sie verhalten sich oft gar nicht so. Sondern man kann gar nicht erkennen, dass das das Wichtigste für sie ist in ihrem Leben. Sie machen genauso mit wie alle anderen auch, versinken im Konsumrausch, hetzen mit, ballern sich zu mit Arbeit bis unter den Haaransatz. Weder Gelassenheit noch Friede noch Freude strahlt von innen aus. Beide Arten zu leben sind irgendwie seltsam und passen nicht wirklich zu Weihnachten und zu Jesus. Schauen wir noch einmal genauer hin, was uns hilft, angemessen zu leben und uns vorzubereiten. Angeregt haben mich zu dieser Predigt Zeilen aus einem Buch von Henry Nouwen, einem katholischen Theologen. Ich hörte auf die Stille. Ich habe das schon häufiger gesagt. Die Juden feiern im Jahreslauf die biblischen Feste. Und sie feiern sie, weil Gott gesagt hat, feiert das. Und es geht immer darum, sich zu erinnern dabei, was hat Gott Wunderbares getan. Es ist eine Erinnerungskultur, die gepflegt wird. Wir wissen nicht, an welchem Tag Jesus wirklich geboren worden ist. Hat keiner damals festgehalten, gab kein Standesamt. Aber nicht zufällig. Wir sind Bewohner der Nordhalbkugel, auch Israel liegt in der Nordhalbkugel. Nicht zufällig hat man das Fest seiner Geburt festgelegt in der dunklen Jahreszeit, ganz nah an dem Tag der längsten Nacht. Denn er ist das Licht, das in die Welt gekommen ist. Er füllt die Dunkelheiten aus. Noch heute zünden wir Kerzen an, am Adventskranz, am Tannenbaum. Es gehört mitten in diese Jahreszeit hinein. Gottes Wort, Jesus verlässt die unsichtbare Welt Gottes und wird ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ja, er macht sich klein, wird sogar nur ein Baby. Die jüdische Tradition geht immer weiter, wenn sie diese Feste feiern. Es geht nicht nur darum, sich zu erinnern und zurückzuschauen, sondern es geht darum, sich zu erinnern und damit die Geschichte, das, was passiert ist, neu zu aktualisieren, zu vergegenwärtigen. Der Graben der Geschichte, der normal zwischen uns liegt, zwischen Dingen, die lang her sind, er wird überbrückt. So heißt es beim Passafest. Nicht unsere Vorväter waren Sklaven in Ägypten, sondern wir waren Sklaven in Ägypten. Und Weihnachten folgt genau dem gleichen Muster der Aneignung durch Vergegenwärtigung. Die Adventszeit, diese 4 Wochen, nehmen uns mit auf den Weg des Wartens, wie die Juden Jahrhunderte auf den Messias und seine Ankunft gewartet haben. Wir versetzen uns in die Geschichte hinein, indem wir sie lesen, indem wir sie vorspielen, als wären wir dort. So wird der alte Text lebendig und es ist stimmig, die Zeit zu überbrücken, denn für Gott, der außerhalb der Zeit steht, der die Zeit mitgeschaffen hat, ist es sowieso nicht wie uns, dass er die Dinge in einer Linie sieht, sondern er kann alles auf einmal zusammenschauen. Ereignisse rücken zusammen. Und so können wir noch einmal nachempfinden, wie der Retter und Heiland der Welt geboren wird. Lass uns das nicht gering achten, dieses Erinnern, dieses Lebendigmachen der Taten von Jahwe, die in der Vergangenheit geschehen sind. Wie er eingreift, wie er befreit, wie er sich um Menschen kümmert, wie er heilt und verwandelt. Das stärkt unser Vertrauen. Unser Glauben lebt von dem, wie Gott sich gezeigt hat und was er gesagt hat. Deswegen ist es gut, das immer, immer wieder zu wiederholen. Und jetzt leben wir aber in einer Kultur, die so tut, wenn du etwas einmal gehört hast, dann weißt du es. Im guten Fall ist das richtig. Aber das heißt noch lange nicht, dass du es verstanden hast, nur weil du es weißt. Die Geschichten der Bibel zu kennen, das ist immer erst der allererste Schritt. Und dann folgt wie in so einer Spirale, die sich nach unten hineinschraubt, ein fortschreitender Erkenntnisprozess. Deswegen feiern wir jedes Jahr wieder Weihnachten und Ostern und Pfingsten, um die großen, zentralen Heilstaten Gottes besser zu verstehen und zu verinnerlichen. Äußerliche Erinnerungszeichen gehören dazu. Sie helfen uns. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, erinnert nicht nur an das, was war in der Vergangenheit, sondern sie helfen uns zu verstehen, was heute ist. Sie gibt uns Standhaftigkeit und Klarheit in der Gegenwart. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo so getan wird, das, worauf es ankommt, seien dein Status, dein Geld, deine Coolness, deine Schönheit, dein Erfolg. Ich hoffe, ich verrate euch kein Geheimnis. Das ist nicht das, worauf es im Leben ankommt. Das zeigt sich immer ganz radikal, wenn jemand im Sterben liegt. Keine von diesen Sachen wird dann erwähnt in den Gesprächen am Sterbebett. Das interessiert, hart gesagt, keine Sau. Es ist völlig egal, wie viel Geld du hast, wie du aussiehst, wie cool du warst. Das interessiert keinen, wenn du im Sterben liegst. Sondern es interessiert dich, gibt es geliebte Menschen? Ist es jemand, dem ich vertrauen kann? Was haben wir für eine Geschichte miteinander geteilt? Wo ist Nähe, wo ist Wärme, wo ist Miteinander? Wo konnte ich geben, wo konnte ich empfangen? Ganz andere Dinge sind die, die tatsächlich wirklich zählen. Die bleiben, an die wir uns auch erinnern, auch über den Tag hinaus. Die Geschichte von der Ankunft des Retters erinnert uns an das, was war, an das, was im Leben heute wichtig ist, und sie hilft uns zu verstehen, was in der Zukunft kommen wird. Es geht nicht nur um Vergangenes. Wenn wir das erste Kommen von Jesus betrachten, können wir Zeichen seines zweiten Kommens entdecken. Wenn ich meditierend zurückschaue, kann ich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Durch Reflektieren kann ich projizieren, was wird sein, wie wird es sein. Wenn ich die Erinnerung an die Geburt bewahre, kann ich Schritte nach vorne gehen auf das Reich Gottes zu. Um es konkret zu machen, schauen wir uns zwei Gruppen an, die beide in der Weihnachtsgeschichte eine Rolle spielen. Die Tradition hat das ausgewalzt, eigentlich sind es nur wenige Verse in der Schrift, wo sie vorkommen. Das sind auf der einen Seite die Hirten und auf der anderen Seite die Könige. Sie sind beide ziemlich gegensätzlich. Das sind Juden und heidnische Ausländer. Da kommen die einen aus dem Wohlstand und die anderen vom sozialen Rand. Da ist die Bildungselite und die Analphabeten. Aber sie haben gemeinsam, Gott redet mit ihnen, jeweils so, wie es ihrem Vermögen und Verstehen auch entspricht, ihrer Kultur. Und sie reagieren auch beide darauf. Zu den Hirten spricht der Herr durch einen Engel. Zu den Weisen durch einen Stern, eine Himmelserscheinung. Beide Gruppen hören Gottes Reden, beide nehmen es ernst und reagieren darauf. Beide verlassen ihre gewohnten Bahnen und brechen auf. Beide machen sich auf, dem König der Könige anzubeten und zu huldigen. Das ist ein ganz starkes Vorbild für uns. Was ist die richtige Reaktion, auf Gottes Reden zu reagieren? Zu ihm hinzugehen, ihn anzubeten, ihm zu huldigen. Wir haben das in unseren Liedern, wir nehmen das nicht immer so wahr. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben eigenen Christ, der für mich geboren ist. Hingehen, anbeten. Vergegenwärtigen pur. Ich mache mich auf den Weg. Ich bleibe nicht stehen. Ich werde zum Teil der Geschichte. Ich trete in Gedanken an die Krippe und sehe das hilfsbedürftige kleine Würmlein und komme aus dem Staunen nicht heraus. Der ewige, allmächtige Gott verlässt seine Herrlichkeit, wird Mensch in Jesus, macht sich so klein und hilflos, wird einer von uns, kommt in Fleisch und Blut. Wer das versteht, der ist sofort beim Anbeten, beim Loben. Gott, was machst du für uns? Und darum ist Weihnachten so ein fröhliches Fest. Der Retter ist da, der Retter kommt, der ist geboren. Die Vorzeichen ändern sich. Gott beugt sich herunter aus den Ewigkeiten bis auf die Ebene dieser Hirten. Bis in den Stall. Und er macht damit deutlich, jeder ist geliebt und angenommen. Jeder ist Gott wertvoll. Auch diese Hirten. Die Weisen müssen einen anderen Weg gehen. Das ist mehr so ein Weg von oben nach unten bei ihnen. Sie kommen aus größerem Wohlstand, aus Luxus, aus wissenschaftlicher Bildung. Sie sind eher in Palästen als im Stall zu Hause. Wie gut, dass diese Weisen nicht wissen, als ihre Suchbewegung beginnt nach dem König der Könige, wo sie landen werden. Vermutlich wären sie gar nicht aufgebrochen, wenn sie geahnt hätten, die Sache läuft auf einen Stall hinaus. Aber sie sind dann wiederum auch ganz Wissenschaftler. Nach einem kurzen Verirrungstrip nach Jerusalem lassen sie sich vom Stern und von den alten Prophezeiungen des Propheten Micha nach Bethlehem leiten. Und auch sie finden den Heiland der Welt im Stall in der Futterkrippe. Während die Hirten nur sich selbst brachten, bringen die Weisen Geschenke mit. Aber nicht, um sich frei zu kaufen, sondern wer hat und gibt, für den ist es immer auch ein Stück seiner Anbetung, dass ich von dem, was mir anvertraut ist, weitergebe, austeile und schenke. Und indem ich schenke, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, bekommen diese Könige ja ihre Hände wieder frei. Und indem sie die Hände frei bekommen, können sie auch wieder empfangen. Wer immer schon volle Hände hat, tut sich sehr schwer mit dem Empfangen. Wie soll das noch gehen? Noch was drauf tun? Deswegen, sie geben und können empfangen. Am Rande gefragt, wo sind vielleicht deine Hände zu voll, um gut empfangen zu können? Wo wäre es gut, etwas wegzuschenken und loszulassen, um mit weniger klarzukommen? Und diese Hirten, diese Könige sind sich auch nicht zu stolz, sich in den Dreck dieses Stalles hinzuknien. Manchmal kann es auch bei uns so sein, dass unser Stolz uns im Weg steht und wir deswegen nicht empfangen können. Jesus erniedrigt sich selbst. Amen. Lasst uns nicht zu stolz sein, uns selbst zu erniedrigen. Wenn der Herr es tut und es für ihn recht ist, dann ist es auch für uns recht. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen. Liebe Geschwister, sich so hinzuknien, das heißt immer auch zu zeigen, du bist nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern er. Also allen anderen war das ohnehin vorher schon klar, dass du nicht der Mittelpunkt des Universums bist, nur dir persönlich war diese Wahrheit noch verborgen. Und manchem fällt es auch weiterhin schwer, das zu akzeptieren. Deswegen sage ich es noch einmal, sorry, aber du bist nicht der Mittelpunkt des Universums, sondern Jesus ist es. Hirten und Könige, ganz unterschiedliche Leute aus ganz verschiedenen Richtungen, die weisen uns auf ein paar Dinge hin, die beim zweiten Kommen von Jesus in der Zukunft passieren werden. Da werden nämlich Menschen aus allen Völkern kommen, aus allen Weltgegenden werden kommen und ihn anbeten. Und dazu muss es natürlich erst einmal Nachfolger von Jesus in allen Völkern und unter allen Menschen geben. Jetzt stellt euch vor, wie das angefangen hat mit diesen 12 Jüngern. Und sie wussten, aus allen Völkern sollen sie kommen, um den Herrn anzubeten. Die hätten ja sagen können, das klappt nie. Aber ihre Reaktion war anders. Sie haben gesagt, frisch ans Werk. Sollten wir uns beeilen, damit das doch irgendwann nochmal was wirkt. Und wir haben die unglaubliche Gnade, wir leben in dieser Zeit, wo wir vielleicht miterleben werden in unserer Generation, dass es das erste Mal, seitdem Jesus auf die Welt kam, tatsächlich so ist, dass Menschen aus allen Herren Ländern, aus allen Völkern, aus allen Sprachen Jesus kennen und anbeten werden. Ah, Vorbereitung auf das zweite Kommen von Jesus. Die Sache rückt näher. Wie gut, dass auch hier in unserer Gemeinde wir nicht nur Deutsche sind, sondern Menschen aus ganz verschiedenen Ländern zusammen sind. Ein gutes Zeichen, denn so wird es im Himmel ja auch sein. Oh, es ist heute auch im Himmel schon. Alle werden vor Jesus die Knie beugen. Alle werden ihn Herrn nennen. Uns fällt das manchmal schwer, uns vorzustellen, wenn wir in so einer ganz ungläubigen Umgebung unterwegs sind, in der Schule, in der Uni, am Arbeitsplatz, mit den Nachbarn. Aber in der Zukunft wissen wir, werden alle die Knie vor Jesus beugen. Liebe Geschwister, es gibt im Himmel keinen Rassismus. Aus allen Völkern werden sie kommen. Erst recht gibt es im Himmel keinen Antisemitismus. Denn der wiederkommende Jesus wird immer noch ein jüdischer Messias sein. Denn das Heil kommt von den Juden. Und die Anbeter, der Marco hat uns den Vers vorgelesen, werden eine Einheit sein aus Menschen aus den Nationen, so wie wir, und aus Gottes erstem auserwähltem Volk, den Juden. Auch da bewegt sich etwas. Wenn wir zurückschauen in die letzten 1700 Jahre, leben wir in der Zeit, also nicht, dass alles schon gut ist, aber es ist die Zeit, wo es vermutlich den geringsten Antisemitismus in der Kirche gibt. In den Kirchen, wo sich vieles verändert hat, wo man angefangen hat, sich für Dinge zu entschuldigen, wie man es über 1700 Jahre nicht getan hat, ist noch nicht alles gut. Erstmals seit dem 3. Jahrhundert gibt es wieder eine nennenswerte Anzahl von Juden, die Jesus als Messias verehren und anbeten. Diese Einheit ist überhaupt wieder möglich. Von den einen und den anderen miteinander. So wird es sein, wenn der Herr wiederkommt. Der Zeiger an der Uhr rückt weiter. Schließlich, die Könige vertrauen diesen Schriften, dass Bethlehem die Stadt sein wird. Auch darin sind sie uns ein gutes Vorbild, die Prophezeiungen der Bibel ernst zu nehmen. Und da heißt es ja, der Messias wird wiederkommen in Israel. Er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen. Und es ist für die Schrift völlig klar, es wird ein jüdisches Land sein, in dem er wiederkommt. Auch das ist heute wieder möglich. Wer hat daran geglaubt vor 100 Jahren, dass die Juden in einem eigenen Staat im Land Israel leben werden? Die Gruppe der Leute war sehr klein. Man hat nicht gedacht, dass das passieren würde. Und es ist vor unseren Augen passiert und es ist wieder möglich. Nach 1800 Jahren. Und ist der Feind, der kennt die Schriften gut. Und der weiß, dass es Gottes auserwähltes Volk ist und dass Gott mit ihm noch etwas vorhat, dass es noch nicht zu Ende ist. Tja, und bevor das jetzt sich erfüllte, dass sie wieder ins Land kamen, ein letzter, finaler Versuch, sie alle umzubringen. Unser Volk war daran maßgeblich beteiligt. Vernichtung eines Drittels der europäischen Juden. Aber wie schon oft in der Geschichte, lässt Gott dem Bösen nicht das letzte Wort. Es wird zum Katalysator dafür, dass sein Volk zurückkehrt. Und wir leben in dieser Zeit, in diesen Jahren, wo das erste Mal seit dem babylonischen Exil vor über 2500 Jahren die Hälfte der Juden wieder in Israel wohnt. Das erste Mal seit 2500 Jahren. So steht es in der Schrift. Sie werden kommen aus Norden, aus Süden, aus Osten und Westen. Auch das ein Vorzeichen dessen, was passieren wird, bevor Jesus wiederkommt bei seinem zweiten Kommen. Und die Geschichte mit beiden Gruppen, mit Hirten und Königen, ist noch nicht zu Ende. Herodes will diese Weisen als freie Mitarbeiter seines Geheimdienstes anwerben. Aber Gott warnt sie im Traum und wieder hören sie auf Gottes Weisung und folgen dem. Diese sogenannten heiligen drei Könige sind gute Zuhörer und setzen das um, was sie von Gott empfangen, ganz praktisch, denn sie wählen eine andere Route nach Hause. Wisst ihr, es ist immer eine gute Vorbereitung, auf das zu hören, was Gott sagt und es umzusetzen. Es gab bei unseren Eindrücken heute ganz konkrete Sachen. Hören, sich ansprechen lassen und umsetzen. Und da wird Gutes draus folgen. Manchmal ist es ja so, wir machen uns was vor. Wir sagen, ich bete ja. Wunderbar. Aber manchmal beten wir so, wie man eben keine Kommunikation führen sollte. Wir betexten den Herrn von A bis Z mit unseren Wünschen, mit unseren Fragen, mit unseren Problemen und dann sagen wir laut Amen. Und der Herr sagt, halt, ich würde auch gerne mal was sagen. Hallo, ist wie in mancher schlechten Ehe. Ich würde auch gerne mal zu Wort kommen. Keine Chance. Wir sind schon wieder auf einem anderen Dampfer unterwegs. Hören. Und das Zweite ist dann das Tun. Ihr wisst, das Schlimmste für einen prophetischen Eindruck, für etwas, was ich vom Herrn bekomme, für Christen ist die lange Bank. Ich sage, Herr, du hast recht. Das ist richtig, das habe ich auch schon erkannt. Und dann schieben wir. Und dann bekommen wir das von einem anderen nochmal und sagen, oh, das habe ich schon mal gehört, du hast recht. Und schieben wir. Und dann liegt es auf dieser langen Bank. Wenn du etwas vom Herrn bekommst, dann fang wenigstens an, darüber zu beten und mit ihm ins Gespräch zu gehen. Und lass es nicht am langen Arm verhungern. Denn das Problem ist, das ist ein bisschen wie so ein Förderband. Und wenn da schon ein Paket liegt, dann geht es nicht weiter. Du kannst nicht sagen, das gefällt mir nicht, deswegen lasse ich das mal an mir vorbeiziehen, so wie beim Kofferband beim Flughafen. Mal gucken, welcher Koffer mir besser gefällt als meiner. Nehme ich doch mal einen anderen. Sondern es ist das dran und zu tun und erst dann ist Freiheit, dass Gott auch weiteres gibt. Es verstopft deinen Kanal zu empfangen, also tu es. Ganz einfach, ganz basismäßig, fang an, das zu tun, was du schon verstanden hast. Schlauermann hat mal geantwortet, als jemand sagte, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, was der Herr von mir möchte. Der antwortete und sagte, ach weißt du, mir machen nicht die Sorgen, die ich nicht weiß, die der Herr von mir möchte. Es reichen schon die Sachen, die ich weiß. Wenn ich die schon mal alle anpacken würde und hinkriegen würde, wäre ich schon weit gekommen. Noch einmal die Hirten. Lukas 2, Vers 17. Als sie aber das Kind gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen gekommen war von dem Kind. Die Hirten waren mit leeren Händen gekommen und sie gehen mit einem vollen Herzen weg aus dem Stall. Aber sie behalten das nicht für sich, sondern wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und so teilen sie das aus und fangen an, die gute Nachricht überall zu verbreiten. Liebe Geschwister, wie viele Seminare hatten die besucht, als sie anfingen auszuteilen? Wie viele Missionseinsätze hatten sie beobachtend begleiten können, um zu erkennen, wie man so etwas gut macht? Keinen einzigen. Ihnen war das Herz voll und deswegen fingen sie an, es auszuteilen. Nichts gegen Schulung, bin ich total dafür. Aber ich habe total etwas dagegen zu sagen, A, es ist nicht meine Gabe, B, es hat mir noch keiner beigebracht, wie es geht. Wir alle können reden und wir alle können erzählen von Dingen, die wir als stark erlebt haben. Und in ganz vielen Fällen reicht es, dass wir Zeugen für den Messias sind. Amen. Ich hoffe, es hilft euch, euch gut vorzubereiten auf Weihnachten. Und für diesen zweiten Advent, wenn Jesus wiederkommt, ist es ganz wesentlich, dass wir solche Multiplikatoren sind, wie es die Hirten waren, dass wir das weitergeben, was wir gesehen, gehört und erlebt haben. Und dann kann sich und wird sich in unserem Land, in unserer Stadt, in unserer Umgebung werden sich Dinge verändern. Das haben sie immer wieder getan, das tun sie an diesem Tag auf der Welt, an verschiedensten Orten. Warum nicht auch wieder bei uns? Amen.